Herzlich willkommen bei Level Me Up, dem Podcast für alle, die mehr wollen im Leben. Mein Name ist Verena Tschudi und ich teile hier meine Erkenntnisse und Erfahrungen als Manager, Working Mom und Coach. Mein Ziel ist es, dich zu inspirieren, damit du auch an dich selber glaubst und dir das Leben erschaffst, das du dir wünschst. Frauen hassen Machtspielchen. Um dieses Thema geht's heute. Ich werde euch zeigen, was sind Machtspielchen, was ist damit gemeint. Wobei wir haben alle so grobe Vorstellungen, aber ich werde es ein bisschen spezifischer machen. Dann werde ich euch aufzeigen, was daran jetzt frauenspezifisch ist und was vielleicht so männerspezifisch sein könnte. Sehr polarisierendes Thema. Und dann werde ich euch eine neue Sichtweise auf Machtspielchen anbieten, die ihr annehmen könnt, wenn ihr das wollt. Und einfach mal am Probieren, würde ich sagen, zum Schauen, ist das etwas, was mir in der Zukunft helfen könnte, um mit solchen sogenannten Machtspielchen ganz anders umzugehen und nicht mehr das Gefühl zu haben, hey, ich komme hier unter die Räder. Genau. Also als erstes, was sind Machtspielchen? Das, was ich immer wieder höre, also selber auch erlebt habe, aber natürlich die vielen Situationen, die die Frauen im Coaching bringen, haben sehr viel damit zu tun, dass zum Beispiel jemand warten gelassen wird. Also wenn ich in ein Meeting gehe und dann lässt mich die andere Person warten, das ist ein Machtspielchen. Weil wenn man schaut, was passiert, ist immer die Person, die einen höheren Rang hat in irgendeiner Form oder sich selber das herausnimmt, einen höheren Rang zu haben, dann, das muss kein offizieller Rang sein, sondern das kann auch einfach sein, dass eine Person sich selber das so rausnimmt. Die andere Person, die sich unterordnet, ist immer die Person, die tendenziell pünktlich ist. Klar, kann auch mal was dazwischen kommen, es kann andere Gründe geben als Machtspielchen, warum man mal zu spät kommt, aber tendenziell ist es so, wenn ich zum Beispiel mir vorstelle, ich habe einen Termin bei einer sehr hochrangigen Person, dann werde ich dort nicht zu spät kommen, während ich das total akzeptiere, vermutlich nicht einmal bemerke, dass diese hochrangige Person 10 Minuten zu spät ist. Das ist vollkommen normal. Ich gehe ja davon aus, dass diese Person sehr beschäftigt ist und ich gestehe hier diesen Rahmen einfach zu. Also das wäre zum Beispiel so ein Machtspielchen. Das ist jetzt etwas, was man ganz deutlich erkennen kann, weil man kann Minuten auf der Uhr messen. Es gibt aber auch noch viel mehr Machtspielchen, die so unter der offiziellen kognitiven Wahrnehmungsschwelle passieren, die eher mehr so unser Bauchgefühl ansprechen und wo wir sagen, irgendwie fühle ich, die Person hat was gegen mich oder die möchte mich so ein bisschen triggern. Ich spüre richtig, dass ich getriggert werde und ich weiß nicht einmal genau, wieso, was ist es, was mich so triggert. Aber ich merke, dass meine Emotionen hochkochen. Das sind dann so sehr wohl auch Machtspielchen, aber viel weniger deutlich wahrnehmbar. Das heißt, man kann selten irgendwo den Finger drauflegen und sagen, das ist es gewesen. Ich kann das genau belegen, dass das passiert ist. Was ich also sehr oft mitbekomme, ist, dass es diese verschiedenen Arten von Machtspielchen gibt, die deutlich wahrnehmbaren und dann die unter der Wahrnehmungsschwelle sind. Und viele Frauen sagen einfach, können wir das nicht abstellen? Das ist so doof. Warum müssen wir denn gegeneinander arbeiten? Können wir nicht einfach, wir haben genug Probleme sonst, wir haben Ziele, können wir bitte auf diese Ziele hinarbeiten und diese ganzen Machtspielchen, diese ganzen persönlichen Befindlichkeiten auch, können wir die bitte ausblenden? Und warum sagen Frauen das besonders? Es gibt bestimmte Arten von Machtspielchen, die genderspezifisch sind. Also die machen effektiv Männer öfter, häufiger als Frauen. Es ist aber nicht so, dass alle Männer das machen und es ist auch nicht so, dass alle Frauen das nicht machen. Aber es gibt bestimmte empirische Untersuchungen, wo man sieht, dass Männer gewisse Dinge häufiger machen. Zum Beispiel ist das, was die Rangordnung betrifft. Für Männer ist es viel selbstverständlicher, einfach zu zeigen, ich bin hier der Chef. Und auch darauf zu bestehen, dass man sich dann so diesen den Respekt von den anderen auch abholt. Deswegen ist es oft so, dass am Anfang von einem Meeting mal klar ausgelegt wird, wer hat hier welchen Rang. Was machst du? Wofür bist du verantwortlich? Für wie viel Budget bist du verantwortlich? Das sind die Sachen, die wir Frauen oft, wenn wir das nicht wissen, was da gerade abgeht, denken wir, Smalltalk oder was man sehr oft als diese Gorilla, dieses, wenn sich die Männer so auf die Brust klopfen und so brüllen, kommt einem das manchmal vor, ist, sie müssen sich ein bisschen aufbuddeln und jeder muss ein bisschen beweisen, wo er gerade steht. Und Frauen in der Zeit machen irgendwelche anderen Sachen. Sie schreiben noch schnell ein paar E-Mails am Laptop fertig oder spitzen einen Bleistift oder was weiß ich was und warten einfach, bis das vorbei ist, weil sie das als komplett unnötig empfinden. Und sogar Kindergarten. Das ist genau der Begriff, den Frauen immer wieder verwenden und sagen, was für ein Kindergarten. Jetzt kann man sagen, okay, man tut das als Kindergarten ab, aber was passiert dann? Man selber wird nie wirklich verstehen, was da passiert, sondern man wertet das ab und dadurch distanziert man sich von dem und hat auch keinen Einfluss, was da passiert. Also ich stelle mir das immer so vor, wie da findet gerade ein Beachvolleyballspiel statt und die schießen sich die Bälle gegenseitig ins Feld und probieren stärker zu sein als die andere Mannschaft und so weiter. Währenddessen kann ich einfach sagen, das ist mir zu blöd. Das ist Kindergarten. Warum sollte ich einen Ball durch die Gegend schießen? Das ist ja absolut sinnlos. Ich bleibe lieber in der Garderobe und lackiere mir die Fingernägel oder sonst irgendwas. Kann ich auch machen, nur dann verpasse ich halt das Spiel. Jetzt sagen viele, ja, aber das ist ein Spiel, das mir keinen Spaß macht. Und das verstehe ich total. Was ich euch aufzeigen möchte, ist heute eine Möglichkeit, wie euch das sehr wohl Spaß machen kann. Und damit meine ich nicht, dass wir genau gleich mitmachen, dass wir uns verstellen und einfach gegen unsere eigene Intuition einfach jetzt so tun wie die anderen, weil damit perpetuieren wir auch ein System, das uns nicht gefällt und in dem wir nicht bleiben wollen. Was ich euch heute anbiete, ist nicht ein Verhalten. Also ich empfehle euch nicht, wie ihr euch in solchen Situationen effektiv verhalten sollt, sondern was ich euch heute anbiete, ist eine andere Sichtweise, also nur eine andere Denkweise und dadurch triggert euch das Ganze weniger. Und zwar die Denkweise, die ich mir selber antrainiert habe und die ich heute im Coaching weitergebe, ist: Was hier passiert, ist nicht etwas Negatives. Es ist nicht doof und falsch und dumm und unnötig, sondern es ist hochinteressant. Es ist super spannend und was wir nutzen können hier, ist unsere Empathie. Also, was man beobachten kann, ist, dass solche Machtspielchen immer dann viel stärker werden, viel notwendiger werden, wenn sich Leute nicht in Sicherheit fühlen. Also, wenn ich ein Team habe, wo vollkommen klar ist, dass alle wertgeschätzt sind, wo alle sich einbringen können, wo die Jobs sicher sind, wo man an spannenden Projekten arbeitet, wo sich alle wohlfühlen, wo keine Angstkultur herrscht im Sinne von, dass man nichts falsch machen darf oder so, weil man sonst an den Pranger gestellt wird, sondern eine offene Kultur, auch eine Fehlerkultur, das ist eine Kultur, wo sich die Leute wohlfühlen und sicher fühlen. Wenn sich die Leute sicher fühlen, dann sinkt ihr Bedürfnis an Machtspielchen, ihr Bedürfnis, solche Machtspielchen zu betreiben, sinkt dramatisch, geht gegen Null. Je unsicherer die Situation, desto mehr steigen diese Machtspielchen, also desto mehr kommen die zum Tragen, desto mehr auch Zeit investieren die Leute von ihrem Arbeitstag in Machtspielchen. Das muss man sich mal überlegen. Wenn eine Firma zum Beispiel in einen Change-Prozess reingeht und es wird entweder sickert was durch, das ist das Schlimmste, wenn nicht mal offiziell kommuniziert wird, dass es einen Change gibt, sondern wenn das so durchsickert und so in Gerüchteform irgendwie aufpoppt und dann über das Buschtelefon weitergegeben wird und so weiter. Das ist sozusagen die größte Form von Unsicherheit, wo die Leute plötzlich denken, meine Abteilung wird geschlossen, ich verliere meinen Job, die ganze Führungscrew ändert sich, vielleicht kriege ich neue Vorgesetzte, nein, die stecken mich in irgendein Projekt, das ich gar nicht will. Wir ziehen um und dann muss ich mein geliebtes Büro hergeben und was auch immer. Das sind so die Ängste, die die Leute haben. Und je unsicherer sich die Leute fühlen, desto eher kommen plötzlich diese ganzen Machtspielchen zum Tragen. Ich habe das selber einmal erlebt, wo eine Firma, in der ich gearbeitet habe, ist plötzlich von heute auf morgen, hat es geheißen, wir wären eigentlich technisch bankrott gewesen, also illiquide gewesen, wenn wir nicht von unserem Mutterkonzern eine Finanzspritze bekommen hätten. Und das ist alles, das haben wir nicht gewusst, aber das ist dann so groß auch, sehr emotional ist das breitgetreten worden. Und es war so spannend, wie Leute, die früher Leute waren, mit denen ich gut zusammengearbeitet habe, plötzlich bei jeder Gelegenheit gegen mich geschossen haben, also abgesehen davon, dass ich nichts mit dem zu tun gehabt habe, aber die haben in alle Richtungen ihre Stacheln ausgefahren. Sie haben einfach aus dieser Angst heraus, ich könnte hier unter die Räder kommen, haben sie alle anderen unter die Straßenbahn geschmissen, bei jeder Gelegenheit. Und es war für mich einfach eine sehr spannende Situation, das zu erleben. Also das Wort spannend wird heute ein paar Mal vorkommen, weil ich kann natürlich mich total aufregen über so Situationen und sagen, wie unfair und wie ungerecht und wie falsch und wie unreif und was weiß ich was. Oder ich sitze drinnen und sage, ist das spannend? Ich darf jetzt einmal als Augenzeugin miterleben, was passiert, wenn der äußere Druck steigt. Wie Menschen reagieren, wenn der äußere Druck steigt und wenn die Unsicherheit steigt. Das heißt, die fangen plötzlich an, irgendwie Lobbyarbeit zu betreiben, sich bei irgendwelchen Leuten einzuschleimen, von denen sie denken, dass die irgendwie als Rettungsanker dienen können. Sie fangen an, Lügengeschichten zu erzählen, also Gerüchte in die Welt zu setzen und so weiter. Das sind Dinge, die effektiv passiert sind. Und man steht so, ich habe mich damals so empfunden, wie ich stehe so wie eine Lichtfigur inmitten vom Chaos und ich beobachte einfach nur super fasziniert, was abgeht. Weil dort haben wirklich die Leute sehr interessante Dinge getan, die sie vorher nie getan haben. Das heißt für mich aber, es ist nicht nur einfach der Mensch schlecht, sondern offenbar reagieren Menschen in der Panik so. Also es hilft mir, nicht die einzelnen Menschen zu verurteilen, sondern zu sagen, okay, das ist eine Angstreaktion. Und hier kommt dann meine Empathie ins Spiel. Das heißt, ich kann plötzlich verstehen, ich muss nicht hundertprozentig verstehen, was bei ihnen abgeht, aber ich kann ziemlich gut verstehen, warum sie so reagieren. Und das heißt nicht, dass ich ihnen alles verzeihe. Das heißt nicht, dass ich alles durchgehen lasse oder dass ich mich nicht wehre oder dass ich nicht irgendwo Grenzen setze, sondern es heißt einfach nur, dass es mir emotional damit besser geht, weil ich verstehe, was abgeht. Plus finde ich es interessant, anstatt mich persönlich angegriffen zu fühlen, kann ich es als Phänomen wahrnehmen. Ein Phänomen, das gerade passiert und das nichts mit mir zu tun hat. Per se. Ich bin halt gerade da. Wandelnde Zielscheibe in dem Moment. Was aber dann auch passiert ist, in meiner Situation jetzt, ist, dass je mehr Ruhe ich bewahrt habe, desto mehr ist das aufgefallen, weil ich war sicher nicht die Einzige, aber ganz viele Leute rund um mich herum sind super nervös geworden. Und man hat dann gemerkt, dass die sich so an mich anlehnen können. Ich habe auch nicht gewusst, wie die Geschichte ausgehen wird, aber es hat mich nicht nervös gemacht. Und dadurch haben sich die Leute dann so an mich angelehnt und haben ein Stück weit ihre Sicherheit dann auch von meiner Ausstrahlung nehmen können. Sie haben mir ihre Sorgen erzählt. Sie haben mir ihre Bedenken mitgeteilt und so weiter. Und nur schon das hat ihnen geholfen. Also meine Sichtweise auf Machtspielchen, ich habe euch jetzt dieses drastische Beispiel gebracht von einer Firma, die fast bankrott gegangen wäre, wo die Leute alle Angst gehabt haben um ihre Arbeitsplätze. Das kann man jetzt übertragen in jede ganz einfache Alltagssituation, in ein ganz normales Meeting, wo vielleicht zwei Kunden und eine Businesspartnerin und noch zwei Leute aus deinem Team und du selber zusammenkommst. Und dann am Anfang von dem Meeting gibt es so ein bisschen einen Schlagabtausch, zum Schauen, wer ist was, wer ist hier die führende Person in dieser Konstellation, wer hat hier am meisten Entscheidungsmacht, wer hat wie viel Verhandlungsmacht und so weiter. Das sind Dinge, die wollen wir wissen. Warum? Weil sie geben uns Sicherheit. Sie geben uns Orientierung. Klar ist ein bisschen der Wunsch auch drinnen, ich selber möchte mich möglichst hoch positionieren. Ich möchte hier nicht als Mädchen vom Dienst, die dann eben den Kaffee bringen darf, als das möchte ich mich nicht positionieren. Das ist dort auch dabei. Aber es geht vor allem um Orientierung. Wer ist hier für was zuständig? Wer hat wie viel Entscheidungsmacht? Wer hat wie viel Gewicht sozusagen in diesem Meeting? Von welcher Person kann ich was erwarten? Und auch natürlich dann dieses, okay, ich möchte mich verbünden mit den Leuten, die ich brauchen kann für meine Ziele, um meinen Zielen näher zu kommen. Wenn ich das ganze Thema Machtspielchen so anschaue, als ein natürliches Bedürfnis von Menschen, ein Bedürfnis nach Orientierung, weil uns diese Orientierung Sicherheit gibt, dann sehe ich diese Machtspielchen nimmer als was völlig Unnötiges, vollkommen Bescheuertes, Kindergarten und so weiter, sondern ich sage, das sind tiefe Bedürfnisse, die in unserer menschlichen Psyche verankert sind. Das ist was Universales. Warum? Weil es findet ständig und überall statt und in jeder Kultur. Also es ist ja nicht so, dass das nur bei dir im Team der Fall ist und sonst nirgends, sondern es ist etwas, was überall auf der ganzen Welt stattfindet. Überall, wo Menschen aufeinandertreffen. Und deswegen können wir davon ausgehen, dass es ein natürliches Phänomen ist, also etwas, was in unserer menschlichen Natur verankert ist. Und wenn wir das von dieser Seite her anschauen, dann gehen wir viel wertschätzender um mit Leuten, bei denen wir merken, dass sie jetzt gerade eben in so einen Schlagabtausch, dass sie so ein bisschen testen, wo sind die Grenzen, was kann man mit dir machen, was ist nicht erlaubt, oder wo setzt du deine Grenzen und so weiter, wie es Kinder ja auch machen mit den Eltern. Alle, die Kinder haben, wissen das. Also das ist etwas ganz Natürliches. Und wenn wir das so anschauen, dann gehen wir selber mit einer komplett anderen Haltung rein. Dann gehen wir selber plötzlich mit einer wertschätzenden Haltung auf diese Personen zu. Plus wir selber erkennen, wo wir das Bedürfnis nach Orientierung haben. Wir haben das nämlich auch. Also es ist nicht so, dass es nur bestimmte Leute haben oder dass es nur Männer haben. Wir haben es vielleicht in einer anderen Ausprägung. Aber diese Offenheit auf das, auf Menschen mit diesem Gedanken zuzugehen, wenn diese Person jetzt gerade dieses oder jenes Verhalten zeigt, dann kann ich dahinter schauen und kann sagen, ich glaube, ich verstehe, was der Person gerade fehlt. Und besonders, wenn ihr in einem Umfeld seid, wo ihr ständig und viel Machtspielchen seht, dann erstens mal betrifft es vermutlich euch selber. Ihr selber merkt selber auch, ich fühle mich nicht sonderlich sicher. Ich habe zu wenig Orientierung. Ich weiß nicht, was als nächstes passiert, was mit mir passieren wird. Das sind die klassischen Orientierungslosigkeitsgedanken, ist, wenn unsere Zukunft unsicher ist, wenn wir nicht wissen, wie viel wir morgen verdienen werden, ob wir den Job überhaupt noch haben werden. Und so weiter. Das ist natürlich das Extrem. Aber das andere, in schwächerer Form ist einfach, ja, wir müssen jetzt dieses Projekt zu Ende führen und ich habe keine Ahnung, wer jetzt dafür zum Beispiel zur Rechenschaft gezogen wird und wer jetzt für was verantwortlich ist. Also wenn unklare Verantwortlichkeiten sind, das ist auch etwas, was super stark zu Orientierungslosigkeit führt. Also besonders wenn du in einer Führungsfunktion bist, sorg dafür, dass möglichst große Sicherheit da ist im Team und mit allen Leuten, mit denen du zu tun hast. Und das kann man durch oft ganz einfache Mechanismen, nur schon indem wir eine Agenda für ein Meeting schicken und vielleicht am Anfang vom Meeting eine schöne Begrüßung machen, wo wir auch nochmal die Struktur, den zeitlichen Ablauf von dem Meeting durchgeben. Erinnert euch, es geht um Orientierung. Und je besser die Leute wissen, wo sie stehen in dieser Struktur, desto mehr können sie sich entspannen und auf Inhaltliches konzentrieren. Also wie wir den Leuten um uns herum, ob wir in einer Führungsfunktion sind oder nicht, egal, aber wir können uns bemühen, diese Orientierung für die Leute herzustellen. Und je mehr Orientierung die Leute haben, desto sicherer fühlen sie sich und desto weniger Machtspielchen werden sie brauchen. Okay? Also ganz klassisch, wenn ich in ein Meeting reingehe und einfach sage, ich bin hier die Chefin, das ist und für das zuständig, das ist und für das zuständig, wie sind die Kommunikationswege und so weiter. Wenn ich alles super klar mache, dann herrscht die größte Orientierung und die größte Sicherheit. Klar, was jetzt nicht mehr herrscht, ist Freiheit. Das ist nämlich immer das genaue Gegenteil von Sicherheit. Also, wir müssen immer abwägen, was uns wichtig ist und was wir möchten. Aber heute geht es mir vor allem darum zu verstehen, was die Mechanismen sind. Und nachher liegt es an dir selber, wie du diese Mechanismen verwenden möchtest. Aber vor allem hoffe ich, dass ich euch das mitgegeben habe, diese Idee, dass Machtspielchen nicht einfach etwas Doofes sind, wo man sich am besten raushalten soll, sondern dass Machtspielchen ein Symptom sind und wie man das neu anschauen kann und wie wir vor allem, egal in welcher Rolle wir gerade sind, erstens mit uns selber, für uns selber, diese Orientierung müssen wir zuerst mal in uns selber herstellen und dann können wir aber Orientierung und Struktur für die anderen auch bieten in verschiedenster Form, damit sie sich bei uns wohlfühlen und sicher fühlen und auch handlungsfähig bleiben. Also wenn wir wollen, dass ein Team produktiv bleibt zum Beispiel, dann müssen wir diesen Sicherheitsrahmen, diese Orientierung für sie herstellen. Und das heißt nicht, dass wir sämtliche Informationen haben, sondern es muss nicht der Inhalt schon stehen, die Information, sondern die Struktur. Und wenn sich die Leute in einer Struktur wohlfühlen, könnte zum Beispiel sein, ich sage, informiert wird in 3 Wochen am Donnerstag. Dann habe ich schon mal eine Struktur gegeben. Ich sage noch nichts, ich weiß es vielleicht ja auch noch nicht, aber geplant ist, am Donnerstag in 3 Wochen zu informieren. Das gibt schon viel mehr Orientierung, als wenn ich nichts weiß. Vielleicht kriege ich in einer halben Stunde oder es könnte jederzeit eine E-Mail reinkommen, wo informiert wird. Oder vielleicht wird überhaupt nie informiert, man muss sich alles am Gang irgendwie zusammensuchen. Das ist komplette Orientierungslosigkeit. Aber einfach schon mal eine Struktur zu geben, das gibt schon viel mehr Orientierung. Und man merkt, die Leute können sich entspannen. Zumindest sind sie wieder halbwegs fähig, sich zu fokussieren auf ihren Job und produktiv zu sein, bis am Donnerstag in 3 Wochen zum Beispiel. Okay, also Machtspielchen finden überall auf der Welt statt. Sie finden überall dort statt, wo Menschen aufeinandertreffen. Sie finden nicht nur am Arbeitsplatz statt. Sie finden in Familien statt. Sie finden im Freundeskreis statt. Sie finden überall statt. Und warum ich das euch auch noch betonen möchte, ist, damit ihr die Angst verliert vor Management-Jobs. Weil so viele Leute glauben, um Gottes Willen, Management-Jobs, da geht's die ganze Zeit um Machtspielchen, da muss man einfach mega gut sein in so Machtspielchen. Und das stimmt überhaupt nicht. Das ist meine Erfahrung selber und die Erfahrung von meinen KundInnen ist, es gibt überall Machtspielchen. Du kannst einen Sachbearbeitungsjob haben und voll gemobbt werden. Also das ist etwas, das ist absolut unabhängig von der Hierarchie. Es ist sondern viel mehr abhängig von der Sicherheit und von der Orientierung, die die Leute haben. Klar, je weiter wir in der Hierarchie nach oben kommen, desto mehr sind wir selber verantwortlich, diese Orientierung für uns selber herzustellen, plus dann auch für die Leute, für die wir verantwortlich sind. Wir können dann nicht mehr erwarten, dass irgendjemand von oben, weil da oben gibt's nicht mehr viele, dass die uns diese Sicherheit herstellen. Das ist das Coole an den Skills, die wir aufbauen, wenn wir Leadership Skills aufbauen, ist, wir brauchen dann nicht mehr, dass irgendjemand anderer für uns diese Orientierung herstellt, sondern wir sind fähig, die selber herzustellen und für andere auch zur Verfügung zu stellen. Genau. Also habt keine Angst vor Management-Jobs. Es gibt so viele Management-Teams, die super cool zusammenarbeiten, die am gleichen Strang ziehen, die zusammenhalten, die ganz ehrlich miteinander sind und wo das Zusammenarbeiten einfach unglaublich viel Spaß macht. Und dann gibt's Teams auf Sachbearbeitungslevel, die total gegeneinander arbeiten. Also es hat nichts mit Hierarchie zu tun. Das hat viel mehr mit dir selber zu tun und welches Team du dir aussuchst, aber auch wie du dein Team beeinflusst. Also wenn du deinen Wirkungskreis erhöhst, dann kannst du beeinflussen, wie sich die Leute um dich herum verhalten. Okay? Also Machtspielchen gehören dazu, zeigen uns sehr vieles über die Psyche von den Leuten. Man kann die einfach auch als Symptome hernehmen und interessiert beobachten und schauen, woher kommt das Ganze? Und wenn man das macht, dann geht es einem vor allem schon mal selber viel besser. Und das ist das, was ich mir heute für euch wünsche. Also, ich wünsche euch eine ganz schöne Woche und bis bald. Möchtest du kurze und einfach umsetzbare Erfolgstipps für deinen Joballtag direkt in deine Inbox? Dann abonniere jetzt meine E-Mails unter verenaciuli.com/Erfolgstipps.